unser Gedanke war jetzt, dass wir gegenseitig Bezüge aufnehmen erstmal, so ein, zweimal hin und her, weil ich bin Pädagoge, er ist Mediziner und da gibt es vielleicht auch eine interessante Spannung dann, und dass wir dann öffnen noch für Fragen aus dem Publikum.
Ja, was du eben angesprochen hast, dass du diese Biologie sozusagen nicht so in den Vordergrund rückst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und es gibt ja sehr interessante Ansätze, gerade was jetzt Testosteron, die Testosteronwirkung angeht, neuere Arbeiten. Und das ist insofern sehr spannend, weil das Testosteron schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ja die Hirnstruktur und die Gehirnzusammensetzung, wenn man so will, das Arbeiten des Gehirns bestimmt. Und dabei, habe ich vorhin schon gesagt, kommt dieser Begriff Lateralisierung sehr stark zum Tragen. Und Lateralisierung heißt nichts anderes, als dass im Gegensatz zu den Mädchen, da muss ich auf diesen Gegensatz zurückgreifen, die Jungs, die Männer, mehr einseitig denken. Das heißt also, sie benutzen nicht beide Hirnhälften gleichsinnig. Aber das bringt natürlich, wenn man das machen würde, auch gewisse Vorteile. Die Vorteile der Lateralisierung sind ganz klar. Erstmal, man ist schneller im Denken, aber nicht so genau. Und das Feintuning, dafür nimmt man wieder beide Hirnhälften. Und die Natur war sich dieser Problematik durchaus bewusst, indem sie nämlich dem Testosteron nicht nur die Aufgabe zugeteilt hat, jetzt die Gehirnstruktur von Männern zu modifizieren, sondern gleichzeitig auch das Testosteron dafür verantwortlich ist, Antrieb und Bewegungsdrang zu stimulieren. Und über die Bewegung, das ist das, was ich vorhin sagte, schafft der Mann, der Junge, wieder die Lateralisierung aufzuheben, die Verbindung, die Verknüpfung beider Hirnhälften. Und deswegen, Männer brauchen mehr Bewegung zum Denken. Es ist nicht von ungefähr, es ist naturgegeben durch die Biologie, dass Männer sich mehr bewegen als Jungs, jetzt bist du dran. Männer sich mehr bewegen als Mädchen, jetzt bist du dran.
Gut, da würde ich jetzt dagegen halten, wenn ich das jetzt bei irgendwelchen Gehirnen messe, haben die alle schon was erlebt. Je älter die werden, je länger die schon auf dem Trainingsplatz der Männlichkeit gespielt haben, desto klarer ist mir auch, dass der Zusammenhang sich da irgendwie ausprägen muss. Und von der These aus würde ich sagen, ich will die Jungs nicht pathologisieren, aber okay, die können ja nicht anders von meinen Dreiecken her. Naja, also ist ja selbstverständlich, ich muss mit denen Bewegung machen und dann bearbeite ich noch die sozialen Störungen. Und ich würde sagen, nee, wenn die sich jetzt ein bisschen bewegen mögen, ja, aber ich will trotzdem in den Bereich der Entspannung und ich möchte in den Bereich des Körperlichen auch mit ihnen gehen und nicht nur an ihren sozialen Störungen arbeiten, sondern ich möchte auch das andere fördern. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das ihnen zutraue und wenn ich sozusagen mir selber das Problem mache, wenn ich nicht sage, die Jungs sind so und die Jungs haben das Problem, sondern wenn ich das als mein eigenes Problem in der Vermittlung, in der Pädagogik, in der Didaktik auffasse, dann geht es auch. Das wäre da meine Erwiderung.
So, jetzt sind Sie gefragt.
Traut sich. Ja, also meine Frage wäre an der Stelle, ob das nicht schon Teil der Pathologisierung ist, wenn ich zu biologistisch, ich will dir nicht so nahe treten, ja, wenn ich zu biologisch argumentiere, dass ich sozusagen schon bestimmte Verhaltenserwartungen ausschließe, die dann mein eigenes Verhalten in der Pädagogik oder in der Therapie, auch im Arztgespräch schon wieder vielleicht so weit steuern, dass ich bestimmte Dinge ausschließe und nicht auf ein Ergebnis komme, wenn ich es einschließe.
Also wenn man darf das natürlich auch nicht so in den Extremen nur sehen, also wenn Sie sagen, die Gefahr, wenn man mit einer Überwachungshaltung so müsste es sein, wenn die Biologie so einsichtig ist, dass vielleicht ja die Sachen ausschließt, dann muss man ja auch vielleicht auch als Biologie. Man muss ja schon auch mit dem Wissen, das man aus der Medizin oder Biologie erziehen kann, das Spektrum erweitern, nicht wahrscheinlich nicht Sachen zum Ausschließen, die man sagen, das kann nicht sein, weil quasi den auch nicht bekannt. Also ich würde schon sagen, das will ja
vielleicht ein Aspekt, der mir noch so aufgefallen ist bei Testosteron, ist es doch auch so, dass es aktiviert werden muss, damit es überhaupt zu tragen kommt. Also es gab einen schönen Test, der vor einer Zeit lang beschrieben worden ist, dass eine Vergleichsgruppe von Männern und Frauen gebracht wurde, das auch sozusagen, was mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen ist. Und aufgrund der Tatsache, dass Testosteron sozusagen auch räumliches Vorstellungsvermögen erhöht, sozusagen in dieser Vergleichsgruppe sehr geschlechtstypische Antworten gegeben hat. Und der andere Gruppe, die gefragt wurde, ob denn Deutsche oder Amerikaner irgendwie besseres räumliches Vorstellungsvermögen hatten, gar keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern in den jeweiligen Gruppen hervorgehoben hat. Das heißt, in dem Moment, wo Geschlechterkampf Thema war, war Testosteron zum Tragen gekommen und in dem anderen Fall überhaupt gar nicht. Das heißt also, es kann ja nicht nur sozusagen eine biologische Determination da sein, sondern es gibt ein Zusammenspiel zwischen biologischen Aspekten, die sehr unterschiedlich verteilt sind, bei Männern, bei Frauen, bei Mädchen, bei Jungen, auch innerhalb der Gruppen von Männern, von Jungen und Mädchen unterschiedlich verteilt sind und die dann nochmal auf Impulse aus Gesellschaft, aus Umwelt, auf sozusagen Anforderungen stoßen und dann nochmal Auswirkungen haben. Aber das ist, also ich finde, dass diese sozusagen einseitige Determination, die Jungen sozusagen unterliegen da einem Hormon und deshalb brauchen die, finde ich sozusagen eher schwierig und zuschreibend, als die Verwobenheit sozusagen nochmal deutlich zu machen.
Gut, wir wollten ja, sind auch nicht angetreten, hier diese Frage zu klären. Das machen andere schon seit Jahrhunderten und kommen auch nicht auf ein endgültiges Ergebnis. Aber glaube ich, festhalten können wir doch, dass wenn wir zu stark biologisch argumentieren, letztlich auch was zu dieser Pathologisierung beitragen, wenn wir nämlich sagen, das ist eigentlich normal. Ja, und also insofern, wir sagen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, kommen ein Stück weit auch aus der Pathologisierung weg.
Gab auch noch eine Bemerkung?
Ja. Ein kleiner Gedankengang. Wenn jetzt zwei Menschen da sind, die unterschiedlich lange Beine haben, würde ich ja auch nicht in Pathologisierung gehen, außer ich setze sie in falschen Bereichen ein. Also bei kurzen Beinen würde ich sagen, Sportart, am besten nicht Hochsprung, vielleicht was anderes. Das Gleiche ist auch mit dem ganzen Gewöhns. Ich muss auf die Einstellung an, mit der ich arbeite, ob das Adrenalin oder Noradrenalin ausgeschüttet wird. Wie auch immer, mein Verhalten entscheidet doch die Bewertung dessen. Und nicht, ob das eine Wirkung hat, ob das Gehirn verändert, ob es lateral ist oder wie auch immer, sondern was mache ich mit dem Wissen? Mhm. Und dann komme ich auch weg von der Pathologisierung, sondern ich sage, aha, das ist ein Junge, da wird schon Hormone ausgeschüttet, das weiß ich, das ist so. Und dann muss mein Verhalten einsetzen, was mache ich denn damit, wenn ich das weiß? Und ich stelle fest, es wird immer ignoriert. Und es wird immer versucht, dann eine Anpassung zu machen. Und das ist das Stück. Also ich finde nicht die Pathologisierung ist das Problem, sondern die Bewertung dessen, was da eigentlich zu sehen ist.
Also wenn man jetzt nur das ganz kurz als Bemerkung dazu, wenn man sich dieses Wissen zu eigen macht, dass man eben sagt, es ist so, dass Männer mehr Bewegung brauchen zum Denken. Dann kann man das in unserem Bildungssystem einmal sehr schön sehen, warum manche Sachen nicht funktionieren, weil nämlich Bewegung bei Jungs gleich pathologisiert wird in vielen Fällen, Unruhestifter und so weiter. Das ist ein ganz wesentliches Attribut, Negativattribut, was Jungs immer wieder von Lehrern auch zugeteilt wird. Und wenn man das umgekehrt, wenn man das tatsächlich fördert, was es auch gibt, dann zeigt sich signifikant deutlich eine Besserung der Leistung. Also man kann das umsetzen, man kann das benutzen und es ist nicht von ungefähr, dass man zum Beispiel die Bewegung, gerade bei Jungs, als ein wesentliches Element therapeutischer Maßnahmen, pädagogischer Maßnahmen im Fokus hat. Das ist nicht von ungefähr. Auch wir unterliegen ja Einflüssen, die wir jetzt nicht rational aufnehmen, sondern die, wo wir uns leiten lassen. Ja, also das Bewegung, das Denkvermögen fördert, das ist schon ewig. Also Bewegung ist Denken, da muss man nicht mehr drüber reden. Das gilt selbstverständlich auch für Mädchen. Es ist aber so, dass Jungs aufgrund dieser feststellbaren Lateralisierung, die schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu vermehrten Bewegungsverhalten im Mutterleib führt, also nicht geprägt ist jetzt von gesellschaftlichen Voraussetzungen, sondern Jungs bewegen sich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Mutterleib vor der Geburt mehr als Mädchen, signifikant mehr als Mädchen. Dass Jungs also mehr Bewegung brauchen, um quasi auf einen ähnlichen Level zu kommen, das ist es. Und deswegen ist das Bewegungsverhalten von Jungs stärker als das Bewegungsverhalten von Mädchen.
Gut, mal so jetzt eine These. Wieder auf dem, der relativen Junggesundheit. Mhm. Meine These war ja, genau da müssen wir eigentlich ein Stück weit wegkommen, weil das die Pathologisierung des einen und die Höherwertigkeit des anderen ja befördert, so eine Geschichte. Also mich würde viel mehr interessieren, die Jungengesundheit einmal nur die Jungs untereinander angeguckt und da sehe ich dann auch, da gibt es viele, die bewegen sich ganz gern und viele bewegen sich überhaupt nicht gern. Wahrscheinlich wie hier im Raum auch. Und das ist eigentlich das Interessante. Wie kann ich die weniger bewegungsfreudigen Jungs dann motivieren oder die weniger an der Entspannung Interessierten oder muss ich sie, egal. Aber ich möchte da eigentlich diesen Vergleich sozusagen einen Schritt weiter gehen. Sie kommen einfach.
Da war noch eine.
Ja, ich wollte noch mal fragen, jetzt alle computerliebenden Männer, die Sport hassen, gibt es ja noch einige, die sagen ja auch, sie haben eine gewisse Intelligenz, also ich bin jetzt pauschalisiert, die ganzen ITler, sind aber bestimmt einige Männer darunter, die keinen Sport haben und doch sehr intelligent geworden sind. Also die haben es biologisch geschafft.
Soll ich da noch ganz kurz was zu sagen?
Darauf antworten Sie.
Also dieser Umstand wurde in verschiedensten Richtungen untersucht und es ist natürlich so, dass man sich erstmal die Frage stellen muss, wieso haben Jungs offensichtlich eine starke Affinität zum Beispiel zum Computer? Wieso haben sie eine starke Affinität beim Computer, zum Beispiel über Computerspiele, stärker als Mädchen? Also was sind die Präferenzen von Jungs? Warum sind die Präferenzen so? Und dann kommt man auch wieder sehr schnell danach, dass das, was sich da abspielt, etwas im Gehirn bahnt, wo sie zwar keine aktive Bewegung haben, abgesehen mal vielleicht von den Daumen oder den Fingern, aber im Grunde genommen eine Erlebniswelt sich aufbauen, die sie heute so vielleicht nicht mehr in dem Maße finden. Wiederum dieses Abenteuer, wiederum auch zum Beispiel diese Orientierung, sich zurechtfinden, was natürlich auch wieder bestimmte Zusammenhänge schafft. Also es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, in dem Moment, wo man sich nicht bewegt, schläft das Gehirn ein oder irgend sowas. Ja, das ist nicht der Fall, sondern es ist so, da kann man ja heute mit medizinischen Maßnahmen sehr, sehr gute, interessante Untersuchungen machen. Was passiert, wenn man nur bestimmte Dinge denkt? Wo spielt sich das im Gehirn ab? Und da findet man, dass man ähnliche Zentren damit aktivieren kann, als wenn man zum Beispiel aktiv ein bestimmtes Ballspiel macht oder so. Allein schon, wenn man sich das vorstellt. Inwieweit das aber wiederum tatsächlich auch nicht nur das Denkvermögen, die Zusammenhänge stärkt, sondern tatsächlich auch ausreichen würde, von der Bewegung quasi wegkommend, damit alleine durch die Welt zu kommen, ja, sich im Rollstuhl schieben zu lassen und im Grunde genommen nur die Sachen sich vorzustellen. Das ist in dem Maße noch nicht erforscht und wäre, glaube ich, auch eine ziemlich trübe Forschung. Also so nicht, ja, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass natürlich das alleine nicht jetzt zur völligen Verblödung führt. Ja.
Gut, schönen Dank erstmal hier an dieser Stelle für die Debatte.